ich bin so froh, dass ich stehen darf. Ich habe irgendwas ist verklemmt, irgendein Ischiasnerv oder was. Von daher, also mir wäre es eigentlich das Liebste, ich könnte den ganzen Gottesdienst stehen. Das wäre viel besser für mich. So, jetzt bin ich froh, ich darf mich mal richtig lang machen hier. Ah, wunderbar. Jetzt beginnen wir also mit einem der Sendschreiben und wir fangen ganz vorne an. Das erste Sendschreiben geht an die Gemeinde in Ephesus, die uns eigentlich doch ganz gut bekannt ist. Es gibt einen Brief an die Gemeinde, den Paulus geschrieben hat. Und da in diesem Sendschreiben taucht die Frage nach dem Kern auf. Was ist das Wichtigste für die Gemeinde? Die Sendschreiben generell gesprochen sind schon was sehr Besonderes, denn hier redet eben der auferstandene Herr zu seinen Gemeinden in der römischen Provinz Asia. Sonst haben wir das immer so, wir haben Paulusbriefe, wir haben Johannesbriefe, wir haben Petrusbriefe im Neuen Testament und die sind immer ganz klar zuordbar. Ist von Paulus, ist von Johannes, ist von Petrus geschrieben. Aber in den Sendschreiben redet der auferstandene Herr Jesus selbst zu seinen Gemeinden. Das ist eine andere Qualität, ist ein anderer Anspruch. Wir fangen aber nicht an, über das Sendschreiben an Ephesus nachzudenken, ohne zunächst über zwei sehr, sehr wichtige Bilder Klarheit zu bekommen. Deshalb bitte ich mal um die erste Folie. Wir lesen einen kleinen Vers. Unmittelbar danach beginnt dann das Sendschreiben. Die sieben Sterne in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind diese Gemeinden selbst. Können wir das Bild haben, was danach ist? Ich habe kein besseres gefunden. Ein bisschen fühle ich mich an den Wachturm erinnert. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich habe nichts Besseres gefunden irgendwie. Aber man muss das ja irgendwie jetzt mal in einem Bild aufnehmen, was da geschrieben steht. Der Johannes sieht, als er sich umschaut, Jesus so. So beschreibt er ihn. So beschreibt er ihn. Und das, was wir eben hörten, sieben Sterne in der rechten Hand, seht ihr die Sterne? Und seht ihr die goldenen Leuchter? Das ist ein bisschen eigenartig, oder? Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Mir ist das erst einmal so richtig fremd. Ich verstehe dieses Bild gar nicht. Es kann gar nicht richtig bei mir landen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ein Engel ist für mich ein Bote Gottes. Heißt das dann, dass diese Gemeindeengel Menschen, also Sendboten sind aus den sieben Gemeinden, die von Johannes auf Patmos die Aussagen des Auferstandenen gesagt bekommen und sich damit auf die Heimatreise in ihre Gemeinden begeben? Sind die Engel in der Hand des Herrn, die Leiter der Gemeinden, vielleicht Bischöfe der einzelnen Ortsgemeinden, Gemeindevorsteher, Gemeindeleiter, haben die sich um den Johannes versammelt? Nehmen sie die Botschaft mit? Sind die Engel in der Hand des Herrn vielleicht wirkliche Engel, die in der für uns unsichtbaren Welt Gottes die Gemeinden schützen und sie bewahren? Tatsächlich findet sich auch so ein Gedanke im Neuen Testament. In Matthäus 18, Vers 10 können wir etwas lesen, was diese Deutung unterstützt. Das sagt Jesus, hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch klein und unbedeutend erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Im Judentum gab und gibt es tatsächlich die Annahme, dass jede irdische Sache ein himmlisches Gegenstück haben müsse. Vielleicht sind die Sterne und damit die Gemeindeengel eben aber auch die Sichtweise Gottes auf die Gemeinden. Ohne menschliche Schwäche, ohne Makel, so wie er sie sieht, so wie er sie haben möchte, so wie er darauf schaut. Heilig, rein, klar. Wir wissen das heute nicht mehr. Die antike Bildersprache der Offenbarung ist uns ja abhanden gekommen. Und stattdessen müssen wir uns eben Gedanken machen, was könnte das alles sein? Gemeindeengel, vielleicht Sendboten, vielleicht die Bischöfe, vielleicht das himmlische, vollkommene Abbild einer irdisch nicht ganz so perfekten Gemeinde. All diese Überlegungen geistern durch die Auslegungsgeschichte. Aber zwei Dinge sind überaus wichtig an dem Bild von den sieben Sternen und den sieben Leuchtern. Denn sie sind ganz, diese Gemeinden, sie sind ganz in der Hand und Gegenwart des auferstandenen Herrn, der sie als Herr, so wie er in der Offenbarung beschrieben wird, über alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde, im ganzen Universum, er hält sie in seiner Hand. Das heißt doch dann aber sofort auch, Gemeinde gehört sich niemals nur selbst. Sie ist ganz Eigentum von Jesus. Es ist ein sehr trostvolles Bild. Denn wie unperfekt die Gemeinden auch immer sein mögen, aus menschlicher Sicht, sie erleben dennoch, dass sie in der Hand Jesu Christi sind. Sie gehören ihm. Sie sind sein Eigentum. Wir wissen alle, über Gemeinden kann man wahrlich viel streiten. Und es gibt wahrlich viele Punkte, mit denen man in den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaftsformen nicht einverstanden sein kann. Aber dieses Bild sagt, diese Gemeinden gehören gar nicht uns. Sie gehören Jesus. Sie sind sein Eigentum. Und dann ist da das zweite Bild, das Bild von den Leuchtern. Er selbst schürt die Flamme des Heiligen Geistes in den Gemeinden. Er selbst ist es, der diese Gegenwart des Heiligen Geistes bei ihnen nicht ausgehen lassen will, sondern immer wieder erneuert. Zwei wunderbare Bilder. Ganz fantastisch, wenn wir uns darauf einlassen, uns damit zu beschäftigen. Jetzt aber steigen wir in den Text des ersten Sendschreibens ein und ihr könnt wie immer hinter mir mitlesen, wie auch eben den Vers lese ich nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Offenbarung 2, 1 bis 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von aller deiner Arbeit und ich kenne alle deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn, sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Wer Ohren hat zu hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Haben wir jetzt wieder das Bild? Wir haben wieder das Bild. Christus geht zwischen den sieben Leuchtern hin und her. Sie stehen für die Gemeinden. Dieses Bild stammt vermutlich aus dem Tempel in Jerusalem. Dort gingen die Priester zwischen den Leuchtern hin und her und sie haben diese Leuchter gereinigt. Sie haben Öl nachgegossen. Sie haben geschaut, wie ist der Docht beschaffen. Und sie haben geschaut, dass die Flamme immer brennt. Und nun ist es so, dass Jesus also zwischen diesen Leuchtern hin und her geht, die Flammen reinigt. Er geht zwischen den Gemeinden hin und her. Er schenkt ihnen immer wieder den Heiligen Geist. Er hilft ihnen, sodass sie selber ein gutes Zeugnis haben können. Es hat mich gefreut, von der SMD zu hören, Fröhlichkeit soll erkennbar sein. Glaube darf und soll Freude vermitteln. Freude. Und hier ist es der Herr selbst, der also dieses Zeugnis der Gemeinden ermöglicht, indem er bei ihnen ist und sie reinigt und sie, ja, heiligt, da wo es nötig ist. Ein sehr wunderbares Bild, was uns sagen kann, es kommt gar nicht so sehr auf unsere Kraft an, sondern es kommt darauf an, ihn wirken zu lassen, denn er ist der Herr der Gemeinde. Dann wird das Tun der Gemeinde geschildert, die Ausdauer der Gemeinde wird gelobt, ihre Hingabe gerühmt. Die Verse 2 und 3 beschäftigen sich damit. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Auch das ist ein wunderbarer Beginn für ein Sendschreiben, denn zunächst einmal wird gesagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß um deine Last. Ich weiß um deine Arbeit. Ich weiß um deine Mühen. Nichts können wir vor Gott verbergen. Alles ist vor ihm offenbar. Und so wie wir es hier lesen, scheint ja Ephesus eine sehr erfolgreiche, gut funktionierende Gemeinde zu sein. Besonderes Lob empfängt die Gemeinde, weil sie sich mündig und reif im Glauben zeigte. In Ephesus können die Gläubigen zwischen Gut und Böse unterscheiden. Sie wissen, was dran ist. Sie wissen, was jetzt für sie als Gemeinde wirklich wichtig ist und haben die Gabe und Fähigkeit, alles andere sein zu lassen. Was ihre von Gott aufgetragene Aufgabe ist, das tun sie. Die Gemeinde in Ephesus, sie verzettelt sich nicht im Klein-Klein. Sie können zwischen den richtigen und den falschen Aposteln unterscheiden. Sie wissen, was Wahrheit und Lüge ist. Die Gemeinde hat also die Kraft und die Gabe Gottes, alles zu erkennen, was wichtig für sie ist. Sie durchschauen die Lügen derer, die sich nur selber feiern und gerne im Mittelpunkt stehen können. Dieser Gemeinde sagt der Herr persönlich, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist. Und darüber braucht niemand erschrecken. Das ist ein absolut dickes Lob. Jesus kennt sie. Er kennt ihre Treue. Er kennt ihr Urteilsvermögen. Er rühmt ihre Arbeit. Er rühmt eigentlich vieles von dem, was sie machen. Ich weiß alles von dir. Jesus schaut also ganz tief unter die polierten Oberflächen und auch unter die netten Schaufensterauslagen aller Gemeinden weltweit. Was sieht er da? Wovon weiß er? Wir haben es eben von Simon Petrus gehört, der sich einmal ja in einem Gespräch, man muss schon sagen, vor Jesus verantworten muss. Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nun zum dritten Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Jesus weiß alles von Ephesus. Jesus weiß alles von Simon Petrus. Das heißt doch bestimmt auch, Jesus weiß alles über seine Gemeinde hier in Hagen. Ob sie sich hier versammelt oder an einem anderen Ort. Jesus weiß alles. Und er weiß sicherlich doch auch alles über mich. Und er weiß sicherlich auch alles über dich. Alles. Das ist trostvoll und beglückend. Es ist aber auch, das merken wir an Simon Petrus, es ist aber auch schmerzhaft, weil es Klarheit erzeugt über das, was fehlt. Simon steht deshalb mit seiner Antwort exemplarisch für uns alle. Was müssten wir eigentlich antworten, wenn Jesus uns fragt, was aus unserer Liebe zu ihm geworden ist? Die Gemeinde in Ephesus wird ja von ihm so gefragt. Verse 4 und 5 können wir wieder mitlesen. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehre um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Es scheint so zu sein, dass die Liebe in der Gemeinde auf der Strecke geblieben ist. Wenn aus Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung in der Gemeinde Gezänk und Misstrauen geworden sind, wenn aus dem gemeinsamen Fragen nach der Richtung, die Gott für eine Ortsgemeinde hat, und aus dem gemeinsamen Hören auf den Heiligen Geist, was er zu sagen hat, wenn daraus nur noch Streit übrig bleibt, wer denn jetzt im Recht sei, dann hat eine Gemeinde die Liebe zu ihrem Herrn und die Liebe untereinander verloren. Rechthaberei ist kein gutes Mittel, um Gemeinde zu führen und anzuleiten. Wer nicht liebt, sondern immer nur Recht haben will, kann keine Gemeinde führen. Simon Petrus musste das sehr schmerzhaft lernen. Ihm wird die Frage nach seiner Liebe gestellt. Und erst als er darauf eine wirkliche Antwort hat, ist er fähig, Gemeinde zu bauen und zu führen. Sonst nicht. Sonst überhaupt gar nicht. Wer nicht liebt, sondern immer nur Recht haben will, kann keine Gemeinde führen. Ich denke, wir stehen heute genau an dieser Stelle auch vor großen Bewährungsproben in unserer Zeit. Wir sind umgeben von Wutbürgern, von Leuten, die Schimpfkanonaden aufeinander loslassen. Und es scheint so zu sein, dass uns das tief beeinflusst. Wie kann es sonst sein, dass auch heute in Gemeinden so viel Streit existiert? In einer endzeitlichen Rede im Markus-Evangelium sagt Jesus einmal, am Ende wird die Liebe in vielen erkalten. Wer nicht liebt, kann keine Gemeinde führen. Wer nicht liebt, wer nicht in der Verbundenheit zu Christus lebt, will immer nur Recht haben. Aber darum geht es gar nicht. Denn Jesus fragt uns alle nicht nach unserem rechten Glauben, ob wir das alles abhaken können auf einer langen Liste, sondern er fragt, wie damals Simon Petrus, und er fragt, wie die ganze Gemeinde in Ephesus, nach unserer inneren Bindung an ihn. Warum liebst du mich nicht mehr so wie am Anfang? So voraussetzungslos, so vorurteilsfrei, so grenzenlos. Was ist aus deiner Liebe geworden? Der so fragt, will nicht zerstören. Der so fragt, will einen Neubeginn. Und das ist kein sentimentaler Blick zurück auf die erste Liebelei, sondern das ist schon ein deutlicher Ruf zur Umkehr. Was macht unseren Glauben aus? Jesus liebt uns. Jesus liebt uns voraussetzungslos, vorurteilsfrei, grenzenlos. Jesus liebt uns. Er liebt nicht unsere gelungenen oder misslungenen Leistungen. Er erwartet, dass wir auf seine Liebe antworten. Nicht mit Programmentwürfen, nicht mit Aufstellungen, was wir jetzt alles zu tun gedenken. Er wartet auf eine Antwort aus der Tiefe unseres Herzens. Wenn wir auf die Frage nach der Liebe zu Jesus, nach unserer Liebe zu ihm, nur mit Geschäftigkeit antworten würden, würden wir alles verlieren. Es geht bei Jesus immer zuerst um unser Sein vor ihm und erst dann um unser Tun. Unseren Wert vor Jesus haben wir nicht, weil wir machen und planen und organisieren und strukturieren, sondern unseren Wert vor Jesus haben wir, weil wir etwas sind. Weil wir etwas sind. Gottes geliebte Kinder. Gottes Kinder, die er liebt, die er erlöst hat, die er reinigt, die er heiligt, die er liebt und immer wieder die er liebt. Er erwartet deshalb auch auf seine Liebe keine Programme oder Maßnahmen, sondern schlicht unsere eigene Liebe. Stell dir vor, du sitzt mit dem Auferstandenen am See Genezareth. Ein Feuer brennt. Ein Fisch brät und du sitzt da und dann wirst du gefragt, liebst du mich? Hast du mich lieb? Was antwortest du? Kein Schwur hilft, kein Appell, kein Aktionismus. Wie antwortest du, wenn Jesus dich fragt? Ausweichen geht nicht. Weglaufen funktioniert nicht. Du sitzt da, er schaut dir in die Augen und er fragt dich, liebst du mich? Was antwortest du? Das ist die Frage, die Ephesus klären muss. Und ich finde, diese Antwort müssen viele Christen heute neu gestellt bekommen. Diese Frage müssen viele Christen heute gestellt bekommen, um antworten zu können. Wie antworten wir? Was sagen wir? Es gibt kein Ausweichen. Und vielleicht antworten wir so wie Simon, aus der Tiefe unseres Herzens. Du weißt, Herr, dass ich dich lieb habe. Amen.